Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil von Seelenscherben. Wir sprechen hier heute über dynamisches, aktives Atmen, Kreisatmung, Rebirthing, was es bringt, was es nicht bringt. Wir sprechen nochmal über Katharsis, das heißt der aktive, kraftvolle Gefühlsausdruck. Und wir sprechen über einen Glaubenssatz, der da heißt, ich bin zu viel. Wenn dich das interessiert, dann bleib jetzt dabei.
Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge von Seelenscherben. Und heute ist auch wieder der Markus dabei. Hallo Markus.
Hi. Hi Rafa.
Grüß dich. Ja, schön, dass wir uns hier wieder sehen. Markus, wir haben ja letztes Mal ein Video aufgenommen über Katharsis und in Seminaren und überhaupt halt in der Begleitung von Menschen, ob das gut ist oder nicht gut ist. Und und wir haben einfach so drüber gesprochen, was unsere Eindrücke sind, Erlebnisse und so weiter. Mhm. Und da kamen so zwei Kommentare, die ich ganz inspirierend fand. Ich dachte, wir können da mal drüber sprechen.
Sehr gerne.
Okay, also dann lese ich hier mal einfach vor. Carola Freiburg hat geschrieben, die Entwicklung, die ich zum Ende der 80er durch die 90er miterlebt und begleitet habe, zum Beispiel innerhalb Somatic oder Somato Emotional Release, reichianische Arbeit, Transaktionsanalyse oder Hakomi, wurde sehr ausdrucksfördernd gearbeitet. Mit den Jahren wurde deutlich, dass sich mit leiser, feiner Arbeit auch sehr gute Ergebnisse ihren Weg bahnten. Durch eure Gespräche erfahre ich, dass eine Zentrierung in Richtung starkem Ausdruck eventuell wiederkehrt. Damals war es fast so, dass nur wenn der Ausdruck sehr, sehr stark, ob es nun Zittern, Schreien, Weinen, fast Erbrechen, Zittern, eine gute Arbeit sei. Mit den Jahren habe ich immer mehr damit gearbeitet, dass die Klienten wie in ihrem eigenen Prozess innerlich mit dabei sind. Und meiner Meinung nach birgt das eine Vorsorge dafür, dass eine ungute Rückkopplung ausgelöst oder sogar eine Retraumatisierung Nährboden erhält. Die Tendenz zu mehr Achtsamkeit mit liebevollerem Lernen des Umgehens mit sich selbst habe ich schätzend gelernt. Und das fand ich jetzt so spannend hier, die Schwierigkeit in Kursen zu erkennen, ob Menschen sich immer wieder einen Kick holen und somit in ein Suchtverhalten gehen oder sich in Gruppen darstellen oder lediglich eine kurze Befreiung oder kurz ihre Bedürftigkeit stillen, kann im Verdeckten verbleiben und ein paar Tage danach die Welt und dass dann ein paar Tage danach die Welt wieder anders aussieht außerhalb von dem Seminar.
Ja, kannst du mal ganz kurz warten an der Stelle?
Ja.
Gibt's da einen Unterschied zwischen dem Kickholen und diesem Ding mit der Bedürftigkeit?
Genau, also das ist so eine Aufzählung. Also manche holen sich einen Kick. Und ja, sozusagen, woraus ein Suchtverhalten entstehen kann, oder sie beschreibt so, und gehen damit in eine Art Suchtverhalten, ja, die holen sich da ihren Kick ab. Oder sie stellen sich da in der Gruppe, sie nutzen jetzt den Ausbruch, um sich auf eine gewisse Weise zu zeigen. Oder, das wäre jetzt der dritte Punkt sozusagen, oder es ist nur eine kurze Befreiung, also wie so abreagieren. Oder es ist kurz einmal die Bedürftigkeit stillen.
Na okay, dann sind das vier unterschiedliche Status, die sie da
beschreibt, genau.
Beschreibt, ja, okay. Ja, okay, ich wollte das nur mal für mich so klar haben gerade. Okay,
ja, dann ja, geht's
weiter.
Ja.
Gerne.
In den vielen Kursen, die ich geleitet habe, habe ich festgestellt, dass sie da durchaus ein Ersatz für Beziehung und Nähe genutzt werden können. Dass sie durchaus ein Ersatz, ich kapiere es gerade gar nicht ganz. Was kann ein
Ersatz sein? Die Kurse sein? Wahrscheinlich. Sie, die Kurse.
Ja, okay.
Vermutlich die Kurse, mal, ne?
Also das Seminar, nennen wir mal Seminar, können eben kurzzeitig ein Ersatz sein. Ah, genau. Die Übergänge ins Alltägliche finde ich wichtig. An Ausdruck heranführen und mit von dem Klienten prüfen lassen, ob es sich passend anfühlt. Was du erzählt hast, Markus, pieksen und so, es erinnert mich sehr an die Encounter-Gruppen ab Ende der 60er. Ich war zu jung, hatte jedoch einige Lehrer aus der Zeit. Vielen Dank für euren Podcast. Also, wäre es nicht lohnenswert, dass Gruppenleiter unter sich Supervisionstreffen durchführen würden? Genau, das war jetzt so ein Kommentar und den fand ich spannend. Und ja, schön, dass sich jemand meldet mit eigenen Erfahrungen. Mhm. Und was mir dazu, oder was ich interessant fand, war die Sache mit dem Kick. Und das kann ich bestätigen so. Also ich habe das vor allem am Anfang von meinen Seminaren erlebt, dass diese intensiven, also ne, wir haben auch so Breathwork-Sachen gemacht, ne, mit starkem Atmen und dann auch Musik noch dazu eingespielt. Und das hat schon was sehr Berauschendes, ne? Das ist nicht unbedingt die Idee, also die Idee, die ich davon habe, von diesen starken Atemarbeiten, ist so, dass es ja, wie ist es? Also es tauchen Gefühle auf, so allerlei, und man weiß gar nicht, wo die so alle herkommen. Ne? Es wird gelacht, geweint, geschrien, und manchmal weint und lacht man gleichzeitig. Also es kommen so richtige Gefühlswellen durch einen durch. Und so was fehlt, oder was so erging es mir auch oft, also ich muss nicht erst verstehen, was das Thema ist, sondern das hat für mich tatsächlich so ein bisschen was von abreagieren. Also ich muss es nicht verstehen, was es ist und wo es herkommt, aber irgendwie sitzt es in meinem Körper, und durch das Atmen gehe ich so, durch das Atmen löse ich auch so die Spannungsmuster im Körper und gehe da tiefer, und dann steigen einfach diese Emotionen mit auf, die vielleicht oder wahrscheinlich unter diesem Spannungsmuster sind oder damit zu tun haben. Und ich muss es nicht verstehen, es löst sich. Und was mir aufgefallen ist, ich hatte doch auch immer wieder mal Leute, bei denen hatte ich wirklich das Gefühl, es geht halt um den Kick. Ja? Und im weiteren Verlauf von dem Seminar war es dann so, dass ich dachte, ja, wenn es jetzt ans Eingemachte geht und man wirklich tiefer geht an die Stellen, die verletzt sind oder an Kindheitserfahrung, dann dann ist diese Bereitschaft nicht mehr so da, ne? Und dann, also ich hatte wirklich das Gefühl, es geht mehr darum, so einen Kick abzuholen, und das hat mich jetzt dieser Kommentar erinnert.
Kannst du oder weißt du, welcher Art dieser Kick dann ist? Also was ist das, ein Energiekick oder was für ein Kick?
Ja, also ich hatte das Gefühl, das sind Leute, die auch, oder das weiß ich auch, ne, es waren Menschen, die auch sonst mit Suchtverhalten zu tun haben. Es war jetzt keine riesige Anzahl an Menschen, will das jetzt gar nicht so verallgemeinern, ne? Es waren vielleicht 3 Stück, und ich wusste, dass sie ein Thema haben, ein Suchtthema auch. Und ich hatte dann auch so den Eindruck irgendwann, dass es, ne, weil das waren auch Menschen, die halt wiederkamen auch so, ne? Und ich hatte den Eindruck, dass sie sozusagen, dass dieses Suchtmuster da halt mit bedient wird, ne? Ich meine, du kennst es ja auch, dieses dynamische Atmen.
Ja, ja, da wo du halt mehr Sauerstoff aufnimmst, als du eigentlich brauchst, ne? Es gibt ja so verschiedene Atemtechniken, aber bei der Atemtechnik, von der du sprichst, da geht es, glaube ich, darum, dass es mehr Sauerstoff aufgenommen wird, als der Körper braucht. Und dadurch kommt es natürlich zu einer starken Energetisierung, ne? Kribbeln, Strömen und so. Und wahrscheinlich auch zu einer Lösung von Blockaden, ne? Also die Blockaden können nicht mehr so aufrechterhalten werden dann. Und dann kommen die Gefühle durch.
Ja. Genau. Ja, genau. Und also Also ich kann das halt so bestätigen. Das ist auch meine Wahrnehmung, ne? Und das ist dann halt wie so ein eigentlich wird die Grundstruktur, mit der man unterwegs ist, so eigentlich so beibehalten. So hat sich das für mich angefühlt, ne? Man bleibt so in diesem Rauschhaften und das macht Spaß und man geht da voll rein und dann brüllt man auch und schreit und weint und so, und es hat alles so ein Rauschcharakter halt, ne?
Mhm.
Und ja, genau, das ist so meine Idee. Also, und dann, und da ist natürlich wirklich die Frage, ne, komme ich an meine Themen ran, so werde ich mir meiner selbst bewusst, oder mache ich da halt Party, und sobald es empfindlicher wird und sensibler und zerbrechlicher oder verletzlicher, dann halte ich den Laden dicht. Und das war tatsächlich so mein Gefühl halt, dass das passiert.
Okay, aber du sprichst von 3 Leuten. Von wie vielen sonst?
Naja, viele, 1.500. Ja, klar. Genau. Ja, danke dafür, ne, dass du das nochmal so ein bisschen einordnest. Genau. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass das halt gegen Katharsis oder Atemarbeiten spricht, so, weil es gibt viele Menschen, die davon profitieren, und ich habe auch davon profitiert.
Mhm. Ja, also, ich kann nur sagen, ich persönlich finde diese Atemarbeit für eine gewisse Phase gut. Es ist so, in meiner Erfahrung hat mir diese Atemarbeit dabei geholfen, so nochmal mehr ins Fühlen zu kommen, das mehr durch mich durchlaufen zu lassen, ohne was damit zu machen, weil die Maßgabe ist halt bei der Atemarbeit immer gewesen, geh da weder rein, noch mach es weg, sondern guck einfach, was einfach von selber aufsteigt, und dann konzentriere dich weiter auf den Atem und lass dich überraschen, was dann passiert. Ja, also du atmest einfach weiter, der Atem führt durch, und dann habe ich halt gemerkt, die Gefühle gehen tatsächlich hoch, die kommen und die gehen wieder weg. Und eine Zeit lang war das halt so, dass halt bei mir so bei jeder Atemsession das so gewesen ist, dass da starke Gefühle kamen. Und dann irgendwann kam da eigentlich gar nichts mehr, so mit starken Gefühlen. Oder sehr viel weniger, ja, oder weniger lange, oder in Mengen an Ausschlägen, ja. Also wenn es vielleicht am Anfang so gewesen ist, dass wenn das die Atemsession ist hier, dann habe ich hier da 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Ausschläge gehabt in der gesamten Zeitdauer, wo irgendwelche Gefühlsregungen kamen. Und jetzt mache ich eine Atemsession, da kommt vielleicht nur noch ein kurzer Ausschlag, und ansonsten ist jetzt nichts irgendwie so Außergewöhnliches da, ne? Und ich habe dann mehr sowas wie, ich spüre die Energetisierung im Körper, und es ist relativ unspektakulär. So erlebe ich das mittlerweile häufig. Da habe ich mir schon gedacht, bin ich jetzt irgendwie wieder eingepennt oder so? Fühle ich jetzt irgendwie nichts mehr, ja? Und ich habe keine Antwort darauf, ich weiß es nicht. Mhm. Aber für eine Zeit war das halt hilfreich.
Also mir geht's ähnlich wie dir. Das hat sich auch bei mir verändert. Also ich glaube, das Intensivste, was ich hier erlebt habe, war, als ich das erste Mal so ein Rebirthing mitgemacht habe.
Mhm.
Mit, ich weiß gar nicht, 30 Menschen in einem Raum. Und da wurde eine Stunde geatmet. Und da wurde gar nicht so viel dazu gesagt. Also ich meine, es war im Rahmen von einem Selbsterfahrungsseminar, körperorientiert, prozessorientiert. Hm. Und da war das halt so ein Bestandteil. Das wurde gar nicht so richtig erklärt. So, es hieß, genau wie du sagst, also atmen, und dann kommen vielleicht so Schmerzen irgendwo, und atmet man dann weiter halt.
Hm.
Und das habe ich gemacht. Und also was für mich so am erstaunlichsten war, war eben so dieses Phänomen mit dem Lachen und Weinen, dass so starke Gefühle kamen und ich konnte sie einfach nicht einordnen. Es ist einfach passiert irgendwie. Es hat sich schön und befreiend angefühlt. Und ich kam auch an diese Widerstände, das wurde vorher auch gesagt, also dass es sein kann, dass man irgendwo im Körper dann irgendwo wehtut und dass man dem Atem vertrauen soll und da weiter atmen soll und dann löst sich das auf. Und das war genau so, also ich habe irgendwie Schmerzen hier so im Brustbereich bekommen und bin dann so gut es ging ins Vertrauen und habe da weitergeatmet. Also ich hatte zu dem Begleiter auch großes Vertrauen, sonst hätte ich es vielleicht auch nicht gemacht.
Und ließen die Schmerzen dann irgendwann wieder nach?
Genau, also ich habe da durchgeatmet, ne?
Ja.
Und das war schon sehr interessant. Also, und dann hatte ich auch das Gefühl, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was inhaltlich da alles so hochkam, aber das hat sich so alles gelöst und es ging wie so eine Schicht tiefer, noch eine Schicht tiefer. Und so vom Gesamterleben her hat es für mich was sehr Spirituelles, diese Atemarbeit. Also ich zum Beispiel habe dann oft so Kontakt zu meinen Ahnen. Also ne, in dieser Arbeit, das weiß ich ja noch, habe ich meinen verstorbenen Vater gesehen in so einer Art Stadt. Ja, es hatte sowas wirklich Seelisches. Also ich hatte dann so wie eine Idee, das ist die seelische Heimat, also der Hafen, von dem wir kommen, wo wir alle wieder hingehen.
Mhm.
Ja, als hätte ich da so einen Blick gehabt und ich durfte sehen, dass er da ist und dass es ihm gut geht.
Ja.
Und das war für mich ein schönes Gefühl und hat so eine Verbindung hergestellt.
Ja, vielleicht etwas, was wir gar nicht so richtig greifen können, irgendwie in Bildern in einem entstanden, um es irgendwie erlebbar zu machen, sowas in der Art.
Ja, mag sein. Also, ja. Ich habe, wie gesagt, für mich hat das was sehr Spirituelles. Und so, also warum ich die Atemarbeit noch mache und auch mit anbiete, ist so, weil ich das Gefühl habe, es öffnet einfach. Es öffnet Türen und man wird sich seiner bewusster. Aber, um wieder zurückzukommen, ich kann es nachvollziehen mit dem Kick. Also man kann sich da auch so einen Kick abholen. Aber jetzt sind wir beim Atmen gelandet. Also mir ging es gar nicht nur ums Atmen, sondern es gibt ja viele so ekstatische Methoden, dass zwei sich schieben, ne, und da Vollgas reingehen und sich anbrüllen und so, ne. Und da hatten wir letztes Mal auch drüber gesprochen, dass du kennst es auch und wenn man das macht so und dann fühlt man sich auch besser und irgendwie und man wird auch belohnt sozusagen von der Gruppe, dass man sich so gezeigt hat und so, ne. Ich kann mir schon vorstellen, dass das halt wie so ein Suchtverhalten fördert.
Ja, das ist für mich ein Kick, ne, so. Also das habe ich auch bei mir festgestellt, ne, dass ich das so einige Male gehabt habe, wo ich genau dieses, oh, jetzt findet die Gruppe mich toll, jetzt bin ich wer, ne, ich laufe ja viel mit dieser Bewältigungsstrategie rum, ich muss irgendwie besonders sein und wenn ich besonders bin, dann merken die halt nicht, dass ich in Wirklichkeit gar nicht da sein darf, sowas, ne, und das natürlich, bedient das natürlich mein Muster, ne? jetzt mache ich da irgendwas und das wird von den anderen sehr gewertschätzt, ne, und das wird dir dann teilweise wirklich so richtig, ja, mit anfeuern und so und klar, sonne ich mich dann irgendwie da drin und dann frage ich mich aber nachher, hat mir es nachhaltig jetzt wirklich was gebracht?
Mhm.
Und die Antwort ist für mich nein. Ganz klar, an diesen Stellen ist die Antwort für mich nein. Aber es hat etliche Momente gegeben, wo ich durch dieses Schieben oder sowas, ne, durch diesen Kraftaustausch, durch dieses in den Körper gehen, durch Schreien, eine Ebene tiefer gekommen bin. Und da war vielleicht zuerst eine totale rasende Wut, ja, so eine Aggression, die voll den anderen vernichten wollte. Und als das wie so abreagiert war, kam dann sowas Sanftes, was Ruhiges, was Verbindendes. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das mit einem Mann mal im Kreis gemacht habe und da war das genau so. Und dann im Anschluss haben wir da so Rücken an Rücken gesessen und ich habe mich einfach nur noch geborgen gefühlt und ich habe geweint vor Rührung.
Mhm.
Also das ist, glaube ich, dann, glaube ich, weiß ich natürlich auch nicht, ja, ist es irgendwie was Nachhaltiges, weil ich glaube, dann fügt es sich irgendwie in sowas ein. Du machst irgendwie eine neue Erfahrung, ja, du machst die Erfahrung, aha, wenn ich in das reingehe, was ich vielleicht sonst vermeide, in diese, in dem Fall jetzt Wut, dann kann ich merken, dass das nicht unbedingt ein trennendes Element ist, sondern dass das letztlich zu Verbindung führt. Mhm. Und meine Idee ist ja, ich darf nicht wütend sein, weil ich davon ausgehe, dass ich dann getrennt bin und das Gegenteil passiert. Weißt du, diese gegenteilige Erfahrung. Und die glaube ich eben schon, dass die nachhaltig ist, ne? Nicht von einem Mal. Aber dadurch, dass ich das ja auch immer wieder wiederholt habe und das immer wieder in unterschiedlichen Ausprägungen aufgetaucht ist, glaube ich schon, dass das eine nachhaltige Wirkung auf mich hat.
Ja. Also meine Idee ist so, dass es nicht so kompatibel ist fürs Alltagsleben. Also es ist nicht die Lösung, dass ich jetzt lerne, meine Wut in den Körper zu bringen und jemanden mal wirklich durchzuschütteln. Das ist nichts, was man irgendwie so ins Leben mitnehmen sollte.
Ja, klar,
also, natürlich nicht. Das bringt dafür nichts, also sozusagen als Lernfeld. Aber wofür ich es gut finde, ist so mit, also so, das war meine Erfahrung am Anfang. Ich habe viel Wut unterdrückt und als ich die dann hin und wieder mal entfesseln durfte, dann habe ich sowieso einen Geschmack davon bekommen. Vor allem dieser Moment, also ich habe meine Wut so unterdrückt, dass ich mir dessen gar nicht bewusst war. Also ich habe nicht gemerkt, dass ich wütend bin und dass da was sitzt, ne? Und vor allem dieser Moment vor dem Ausbruch, also zu spüren, das, was ich da gerade wahrnehme, ist eigentlich Wut, ne? Allein das mal so überhaupt klar zu bekommen, und da fand ich wertvoll. Und das ist natürlich interessant für den Alltag, ne? Die Frage ist, was macht man dann, ne? Also eben toben und schreien. Auch das habe ich erlebt, ne? Dass man es wirklich so eins zu eins übersetzt hat, in der Beziehung, ne? Dass man eben das wirklich in Kontakt bringt, und zwar mit Power. Auch da, ist schwer zu beantworten, ne? Ich meine, es hat manchmal schon was gebracht, dass man sozusagen vehement seinen Punkt auch mal ins Feld gebracht hat und nicht versteckt hat. Aber ich glaube heute auch eher, dass es schaden kann halt, wenn man, ne, so die Gefahr ist groß, dass man einfach ablädt auf dem anderen.
Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Also okay, klar. Letztlich geht es natürlich darum, Wut zu integrieren. Das ist überhaupt keine Frage. Es geht darum, die Wut, die ja sowieso in mir ist, die ich aber irgendwie so weit runtergedrückt habe, dass ich mir derer gar nicht bewusst geworden bin. Jetzt kommt die erstmal hoch, dann ist das erstmal so überwältigend und dann gibt es vielleicht eine Phase, wo ich irgendwie da auch durchgehe und wo ich das irgendwie auch ablade vielleicht. Ne? Und dann ist natürlich auf solchen Seminaren viel besser, als wenn ich das in meinem Alltag mache. Und irgendwann geht es aber ja letztlich darum, dass ich mit dieser Energie in Kontakt bin und die für mich gut nutzen kann. Da sind wir aber beim Thema Trauma wieder beim Containment. Ne? Mhm. Weil wenn ich nämlich diese Wut immer so abgespalten hatte und die nie so richtig in mir halten konnte, weil ich immer gedacht habe oder in mir etwas gesagt hat, das ist zu viel, das darf nicht sein, das ist ganz gefährlich, lebensgefährlich, dann kann ich ja nie irgendwie sowas wie so einen Haltecontainer für mich entwickeln. Und wenn ich den aber entwickelt habe, dann kann ich merken, ah, da ist Wut, jo, aber ich muss die jetzt nicht irgendwie nach draußen pusten, sondern ich kann das zielgerichtet diese Energie einsetzen. Das ist ja letztlich eine Veränderungsenergie, die mir ja hilft, Dinge von mir fernzuhalten, die mir nicht gut tun, oder die mir dabei hilft, Dinge zu bekommen, die ich gerne haben möchte. Das ist eigentlich so diese beiden Facetten, die ich bei der Wut als, bei der gesunden Wut als relevant sehe.
Sehe ich genauso, ja. Also abgrenzen und zugreifen.
Ja. Ja. Genau.
Ja. Genau, da, und das wird halt nicht unbedingt trainiert, indem du irgendwie auf den Sandsack einschlägst oder einen durch den Raum schiebst. Ja, aber ne, wie gesagt, also ich bleib da so ein bisschen schwankend. Es hat also, ne, jemanden durch den Raum zu schieben und es mal zu erleben, dass man wie sich das anfühlt, ne, und dass man irgendwie, dass die Energie da ist, dass man die Kraft hat, dass man das machen kann, dass man deswegen nicht verstoßen wird auch. Das sind schon viele gute Impulse und viele gute Wahrheiten, die man da so einsammeln kann mal. Ne?
Ja, das finde ich einen wesentlichen Aspekt. Ne? Die Erfahrung zu machen, ich werde da nicht verstoßen. Mhm. Ich bin okay damit. Natürlich ist das dann in so einem Seminar eine extreme Ausprägung. Und es ist jetzt, wie du sagst, es geht nicht darum, das in den Alltag zu übertragen und das dann da genauso zu machen. Das ist Quatsch. Aber im Seminar bin ich in so einem sicheren Setting und rein für mein Nervensystem, ich kriege halt eine neue Erfahrung in mein System. Das, was ich mir früher nicht erlaubt habe als Kind, weil das für mich lebensbedrohlich gewesen wäre, das erlaube ich mir jetzt in einem geschützten Setting und mache die Erfahrung, die neue Erfahrung, die anderen mögen mich trotzdem noch. Oder mögen mich vielleicht noch mehr sogar. Mhm. Ne, also insofern, oh, was ist denn das? Okay, irgendwas ist umgekippt hier, egal. Insofern ist das so rein nervensystemtechnisch. Wir haben ja schon oft davon gesprochen, dass die Heilung da ist, wo es entstanden ist, nämlich im Bindungskontext. Ne, und dann habe ich ja wieder einen Bindungskontext mit den anderen Menschen. Und da merke ich ganz einfach, ich bin angenommen, ich werde nicht abgelehnt.
Ja. Ja. Das erinnert mich jetzt gerade, es gab in dieser Folge noch jemand, der sich geäußert hat. Ich glaube, das wollte ich auch noch mal kurz ansprechen. Ja, genau, der Gerald. Ich lese gerade mal schnell vor, weil das passt da auch so zu den Sachen, auch die wir letztes Mal erzählt haben. Er schreibt, bei allen Methoden gelten immer richtungsweisend folgende Fragen für mich. Fühle ich meinen Körper mehr oder weniger als vorher? Habe ich in den nächsten Tagen vermehrt Angst und Schamgefühle oder fühle ich mich lebendiger? Oder möchte ich mich vermehrt zurückziehen? Reguliert sich mein Körper nach meiner Praxis, also wärmere Hände und Füße, bessere Körperwahrnehmung, tiefere und gleichmäßigere Atmung, klarere Sicht. Ich kann mich durch Katharsis, wozu ich beispielsweise Wim Hof Atmung und kalt duschen auch zählen würde, genauso regulieren. Wie ihr bereits angesprochen habt, hängt es vom Körpertyp ab. Der Schizoid ist metaphorisch gesprochen eine Atombombe. Er sollte sich vorerst davor hüten, seinen Sympathikus willentlich auszureizen. Mhm. Überhaupt dorsal, vagal dominierte Typen müssen erstmal lernen, dass sie sich im eigenen Körper wohlfühlen. Man würde einem Neugeborenen, in Klammern Schizoid, oder Baby, in Klammern Oral, auch nicht raten, auf ein Polster einzudreschen. Einmal darüber nachgedacht, ist das völlig absurd. In der Autonomiephase 3 Jahre geht es ja genau darum, die Wut und Eigenständigkeit zum Ausdruck zu bringen. Das kann durchaus hilfreich sein. Psychopathen und Autonomie entwickeln sich ja in jenem Zeitraum. Ja, genau. Also, das trifft so für mich ziemlich genau, was ich so meinte oder was mein Gefühl war. Ich glaube, ich habe letztes Mal darüber gesprochen, über diese Körpertypen und so mein Gefühl dafür. Also er hat es nochmal klarer gezogen. Er sagt, bei Schizoiden und Oralen würde es nicht machen. Oder ne, vielleicht genauer so hinschauen, ne? Und bei Masochisten und Psychopathen vielleicht schon eher. Und das ist so ein bisschen zum Teil auch mein Gefühl. Genau.
Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen mit diesen Begriffen nicht zu sehr verwirren, glaube ich, ne? Weil in unserem Sprachgebrauch ist das was, ja, Gegenwärtiges, ne? Aber im normalen Sprachgebrauch, wenn jemand von einem Psychopathen spricht, dann denkt man, hallo, worüber sprechen die gerade? Also vielleicht kannst du einfach nur das nur noch mal einordnen, brauchst nicht die Begriffe zu erklären, aber ich denke mir, dass vielleicht diese Einordnung.
Stimmt, also so in aller Kürze, diese Begriffe sind alt und die kommen aus der körperorientierten Psychotherapie. Und der Mann, der das entwickelt hat, der war halt klinischer Psychologe und deswegen hat er klinische Begriffe auch gewählt. Wie Schizoid, Oral, Psychopath, Masochist und so weiter. Und es geht lediglich um die Entwicklungsstufen des Kindes. Also ne, im Verlauf der ersten 5 Jahren oder 6 Jahren durchlebt ein Kind verschiedene Entwicklungsstufen, in denen bestimmte Bedürfnisse im Vordergrund stehen, Bedürfnisse oder Handlungen. Wird zum Beispiel Autonomie geübt oder eben das Orale steht für Einstimmung, also Bedürftigkeit, also ne, der Orale ist jetzt die zweite Entwicklungsstufe und da geht es halt darum, dass das Kind unterschiedlichste Bedürfnisse hat Und die müssen halt befriedigt werden und nicht perfekt, aber gut genug halt, ne? Und wenn das passiert, dann läuft, ja, erlebt das Kind halt eine Sicherheit in dieser oralen Phase. Und so gibt's da halt 4, 5 verschiedene Phasen.
Ja, okay.
Da kommen die Begriffe her, aber das hat jetzt nichts zu tun mit Psychopath.
Das hat ja nichts zu tun mit Hannibal Lecter oder sowas
jetzt. Nee, genau. Nee.
Okay, gut.
Ja, aber danke, dass du das ansprichst, genau.
Ja, ich dachte gerade so, ne, das ist vielleicht für so manche irgendwie denken werden, wovon sprechen die da gerade?
Genau. Ich fand den Kommentar super so, und das hat das nochmal so ein bisschen für mich klarer gezogen, wobei auch da, glaube ich, kann man. Also es ist ja zum einen nie so, dass man nur ein, so, also man ist nicht einfach nur ein Typ, sondern es sind so Betonungen, ne? Man hat vielleicht eine Überbetonung im Psychopath, das wäre jetzt so meins, oder im Schizoiden, aber man ist jetzt nie nur eins, deswegen kann man da schon so differenzierter wahrscheinlich in der Praxis halt gucken, ne? Und da würde ich dann wieder damit gehen, worüber wir auch letztes Mal gesprochen hat, ja, mit so einer Art Grundstabilität, also wie stabil ist die Person, und darauf achten, dass man sie eben nicht einfach in die Überforderung
schmeißt. Genau, wieder beim Thema Stresstoleranzfenster. Was mir an dem Kommentar gut gefällt, ist das, was er am Anfang geschrieben hat, dass er immer sagt, er hat so drei Aspekte, wo er einfach guckt, nach dem Seminar, ne, bin ich regulierter, als ich sonst bin? Bin ich mehr in meinem Körper? Und noch irgendwas hat er gesagt. Das finde ich sehr gut. Das gefällt mir. Das kann ich auch für mich nochmal so adaptieren. Ja, also ich lerne ja auch was dabei, wenn ich solche Kommentare jetzt höre oder die lese. Ja, ich einfach merke, ach ja, das wäre für mich auch mal gut, da so ein bisschen den Fokus hinzulegen und mir diese Frage zu stellen. Wenn ich mich frage, hat mir das jetzt was gebracht? War das jetzt gut für mich?
Also ich würde sogar noch ein Schrittchen weitergehen. Also das auch, ja, kann ich ja total, also kann ich sehr bestätigen, wenn es dazu führt, dass ich so nach einem Seminar total abschmiere oder, ne, oder nach einer Begleitung irgendwie total abschmiere und mein Zustand sich verschlechtert, und auch das hört man ja, ne, dass Menschen auf Seminare gehen, vielleicht auch mit einem Trauma-Hintergrund, und dann nach Hause kommen und sich fühlen, als wären sie jetzt 3 Jahre zurückgeworfen, ne?
Komplett Absturz, ja.
Ja, dann ist es natürlich nicht gut. Die Frage für mich, die wesentliche Frage, glaube ich, ist, verändert sich was in meinem Alltag?
Ja.
Dauerhaft. Und das ist eigentlich das Erstrebenswerteste. Und ich kann dir ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, wie das funktioniert, dass es sich wirklich so einspielt, dass es plötzlich im Alltag bewusst wird. Also dass mein Verhalten mir bewusst wird, dass ich mitbekomme, was gerade in meinem Körper passiert, was ich vermeide, was ich eigentlich empfinde, was ich eigentlich denke.
Ja, ich meine, ich sehe solche Seminare immer als Puzzlestücke in einem großen ganzen Kontext. Also ein einzelnes Seminar ist jetzt bestimmt nicht das, was mich dann ab dem Zeitpunkt des absolvierten Seminars in meinem Alltag anders dastehen lässt. Das kann ich mir schwer vorstellen. Weil es gibt immer Dinge, die im Leben eines Menschen so passieren, ja. Und meistens ist ein Seminar auch nicht das Einzige, was dieser Mensch je gemacht hat, sondern da ist wahrscheinlich was davor gewesen und da kommt wahrscheinlich auch schon was dahinter, was dann eben noch kommt. Und diese Dinge, die vernetzen sich natürlich irgendwo miteinander. Und es kommt dann dadurch dazu, dass wir in unserem Alltag womöglich neue Erfahrungen im Kontakt machen können. Mhm. Ich kann es nochmal in meinem Beispiel sagen. Ich habe viel bei den Selbsterfahrungsseminaren mit diesem Glaubenssatz zu tun gehabt, ich bin zu viel. Und ich bin halt immer wieder angeleitet worden oder sagen wir es mal so, aufgefordert worden, dieses Ich bin zu viel auszuprobieren. Bin ich denn wirklich zu viel? Und dann habe ich die Seminare dafür genutzt und habe mal völlig über die Stränge geschlagen. Also aus meiner Perspektive, ja, aus meiner Ich bin zu viel Perspektive, ganz besonders mit Frauen, ne, und habe dann einfach mich ausprobiert, ja, und einfach in dem Wissen, dass die Frauen ja auch sagen können, halt, stopp hier, ne, weil das wäre dann praktisch wieder deren Aufgabe, ne, wenn die vielleicht dich nicht gut genug abgrenzen können. Und ich habe dann einfach gemacht und ich habe ganz viel positives Feedback bekommen. Und das war für mich eine neue Kontakterfahrung. Und die hat sich dann wiederum in meinem Alltag ausgewirkt. Ja, so, das ist schön, wie du mit deiner Energie da bist. Das ist schön, wie ich deine Männlichkeit gespürt habe. Das ist schön, wie du mich geführt hast. Ja, all sowas, ja. Und ich habe nur im ersten Moment bei mir gedacht, im allerersten Moment, ne, ach ja, die erzählen mir hier einen. Und als ich das dann aber öfters erfahren hatte, habe ich das angefangen zu glauben und habe gemerkt, ja, da muss was dran sein. Das scheinen die wirklich toll zu finden. Und das ist für mich wie so das Überschreiben meines alten Programms, weil das alte Programm hat gesagt, ich bin doch einfach nur so ein Hans Wurst und ich bin doch das nicht wert und ich muss mich da sowieso zurückhalten. Weißt du, und da komme ich in eine ganz andere Energiekategorie rein dadurch. Und das hilft nachhaltig. Mhm. Das ist nur mal ein Beispiel jetzt von sicherlich ganz vielen Beispielen, die man da anführen könnte.
Ja. 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 Insofern ja. Ein guter Kommentar oder ein interessanter Kommentar. Also ich fand das auch.
Ja. Ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit oder so?
Ja, wir sind tatsächlich, wollte ich jetzt so zum Ende kommen gerade. Ist es vielleicht eine Idee, es beim nächsten Podcast aufzugreifen? Oder
ja,
ist
so, ich wollte eigentlich noch von dem ersten Kommentar noch mal was aufgreifen. Sie hatte da was, wie hieß sie? Carola, glaube ich, oder?
Carola, ja.
Sie hatte da was gesagt, kann ich ja kurz aufgreifen. Sie hatte da gesagt, dass diese feinen Bewegungen, dass die auch für sie sehr heilsam sind. Also nicht immer nur dieses kathartische Dutt, sondern auch das Feine wahrnehmen. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, was sie mit fein meint. Aber das, was ich mit fein meine, das ist zum Beispiel, dass ich mitbekomme, wie läuft es energetisch eigentlich in mir ab gerade? Mit was für Energien bewegen sich da in meinem Körper gerade? Kann ich mich von der Energie bewegen lassen und sowas? Und da merke ich eben auch, das hat ja mit Katharsis jetzt gar nichts zu tun, sondern da geht's ja eher um was ganz Filigranes, was ich nur wahrnehmen kann, wenn ich mich wirklich auf eine sanfte Weise dem öffne. Und das hilft mir auch weiter. Ja, ich weiß nicht, ob das ist, was die Carola gemeint hat. Ich will nur sagen, dass eben diesen Teil nicht weniger Beachtung für den Heilungsweg zu schenken ist, aus meiner Sicht, wie dem kathartischen Teil. Mhm. Ja, das wollte ich noch mal kurz aufgreifen.
Ja, bin ich auch bei dir. Also, ne, ich kenne beides und kenne die, ja, und finde beides gut. Also, es hat beides seine Qualität und aus meiner Perspektive und aus meiner Erfahrung finde ich, dass wenn beides angespielt wird und beides mal Raum hat, dass das ein ganz guter Weg ist. Hm. Ja, ich meine, am Ende des Tages geht um Bewusstheit über das, was ich lebe, über das, was ich denke, über das, was ich vermeide. Besonders über das und so ein Gefühl zu bekommen für die Bedürfnisse. Und es kann durchaus schwierig sein, ne? Wenn wir trainiert haben, wenn wir uns unsere Bedürftigkeit abtrainiert haben oder bestimmte Bedürfnisse abgespalten haben, dann ist es halt schwierig, da ranzukommen. Ne? Man ist wie betriebsblind.
Ja, da hätte ich jetzt schon wieder den nächsten Aspekt zu diesem ersten Kommentar, aber jetzt machen wir gleich Schluss. Das mit der Bewusstheit gerade so. Vielleicht können wir das ja irgendwie nochmal aufgreifen. Müssen wir mal gucken.
Gerne. Machen wir. Mhm. Also Markus, dann machen wir hier Ende für heute. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und Zuschauen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann teilt ihn doch gerne weiter. Wir tauschen uns ja aus über Bindungstrauma, Entwicklungstrauma. Das wollte ich eigentlich gar nicht mehr so sagen, sondern ich wollte es in Zukunft Urschmerz nennen, weil wenn man Bindungstrauma sagt, dann gehen die Menschen schalten dann ab, weil viele noch nicht wissen, dass die meisten der Symptome auf Bindungs- und Entwicklungstrauma zurückzuführen sind. Aber vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao, Markus.
Tschüss, Rafa. Happy Day.
Happy Day.